Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Halbfinalistinnen und Halbfinalisten stehen fest in Wimbledon. Wir haben mal wieder eine Verletzung und auch beim Doppel konnte gespielt werden und es schien heute endlich mal die Sonne. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, heute leider ohne Philipp. Dafür eine liebe Freundin dieses Podcasts dabei vom NDR, Ina Kast. Hallo Ina.
Hallo.
Ina, wir hatten heute Sonne, das war was fürs Gemüt.
Ja, das war richtig schön. Keine Regenunterbrechung. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.
Ja, es war wirklich keine Regenunterbrechung heute und es war wirklich anstrengend die letzten Tage, dass so gar nichts lief, so ganz viele Regenpausen. Ja, wir hatten das unterm Dach und so weiter, aber das war schon anstrengend dann auch.
War es absolut, aber weißt du was, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die für den Center Court heute ein Ticket hatten, die haben mir richtig, richtig leid getan.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Als erstes müssen wir darauf zu sprechen kommen, dass es wieder eine Verletzung gab. Alex de Minaur kam heute Morgen um kurz nach 10 englischer Zeit in die Pressekonferenz und wenn ein Spieler, der an dem Tag angesetzt wird, eine Pressekonferenz gibt vor dem Spiel, dann weiß man schon, was passiert. Er musste aus dem Turnier rausziehen. Im Matchball gegen Arthur Fies hatte er sich an der Hüfte verletzt und es ist ein kleiner Riss an der Hüfte und er hat gesagt, wenn er spielen würde, würde er die Gefahr bestehen, dass es noch verschlimmert wird. 3 bis 6 Wochen Pause jetzt und hätte er gespielt, hätte es bis zu 4 Monate Pause geben können. Er hat gesagt, es wäre das Match seiner Karriere bislang gewesen und er war den Tränen nah. Das war eine ganz bittere Geschichte, dass Alex de Minaur nicht antreten konnte.
Ja, hat mir auch richtig leid getan, wirklich. Oh Mann, man weiß gar nicht so richtig, ob das ein Riss jetzt in der Muskulatur ist oder an den Bändern, aber auf jeden Fall haben die Ärzte ganz klar zu ihm gesagt, Junge, wenn du trotzdem jetzt spielst gegen unseren Rat, dann fällst du länger aus. Und er ist auch mit Blick auf Olympia bitter für ihn. Ne? Ich glaube, es wird nicht reichen. Wenn Minimum 3 Wochen Ausfallzeit ist, dann kann er auch nicht spielen in der Zeit. Schwierig.
Ich glaube auch nicht, dass er antreten wird. Man muss ja auch dazu sagen, er hat so ein bisschen sein bestes Jahr in diesem Jahr. Er hat Viertelfinale French Open gespielt, er ist unter die Top 10 gekommen, er ist nicht mehr der Spieler, wo man gesagt hat, ja, er hat zwar eine gute Defensive und er erreicht jeden Ball, aber er bekommt nichts in der Offensive hin. Das hat sich ja, er hat ja auch nochmal einen Entwicklungssprung gemacht und er ist jetzt konstant unter den Top 10 und ein konstanter Viertelfinalkandidat auch und das hätte nochmal, er wäre heute auf der großen Bühne angekommen und hätte mal im größten Stadion gegen den größten Spieler aller Zeiten gespielt und das ist
und hätte die Zuschauer vor allem größtenteils hinter sich gehabt, ja. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist halt der Vorteil, wenn man mit einer Engländerin zusammen ist, ne?
Erstens das und wenn der andere, wenn sein Gegner dann die Leute an die Wand nagelt, weil er glaubt, dass sie ihn ausgebuht haben im Spiel gegen Holger Rune.
Ja, dabei haben sie doch Rune gesagt und nicht Buh.
Ja, es war alles ein bisschen komisch. Hast du das Interview mit ihm von der BBC gesehen, mit Novak Djokovic?
Nee, was hat er da gesagt?
Mit Novak Djokovic, da hat er nach 98 Sekunden das Interview abgebrochen. Er ist noch 2-3 Mal darauf angesprochen worden. Er hat hinterher gesagt, ja, da wollte man mich provozieren und das lasse ich nicht mit mir machen. Und er ist so ein bisschen, er ist in diesem Alle-sind-gegen-mich-Modus. Und das macht Novak Djokovic meistens am gefährlichsten.
Mhm, die anderen sollten schon mal Angst vor ihm haben. Auch der Gegner, der jetzt auf ihn wartet.
Der Gegner, der jetzt auf ihn wartet, das ist Lorenzo Musetti. Die beiden haben eine 5-1-Bilanz gegeneinander. Aber es hat einige wirkliche Klassiker-Matches zwischen den beiden gegeben. Unter anderem gerade in Paris, wo sie nachts um 3 noch gespielt haben. Unter anderem dann da einmal Monte Carlo, wo Musetti gewonnen hat. Das eine Mal, wo er gewonnen hat. Es gab einige enge Matches, es gab einige wirkliche Klatschen für Musetti, aber Musetti hat sich heute durchgesetzt in einem Nicht-Klassiker-Match, in einem guten Match, aber ich möchte es nicht als Klassiker bezeichnen, gegen Taylor Fritz mit 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 und 6-1. Was ist dir am meisten an diesem Match aufgefallen?
Dass Musetti eine sehr intelligente Taktik gegen den Ami hatte. Also der hat ja normalerweise, der Taylor Fritz, vor allem seine Stärken darin, dass er von der Grundlinie auch unfassbar schnelle Grundlinienschläge schlagen kann. Neben dem ersten Aufschlag ist natürlich auch sehr gut bei ihm. Und Musetti hat das irgendwie geschafft, den Fritz so richtig zu nerven und fast schon einzulullen in manchen Ballwechseln. Er hat so viel zurückgebracht und hat vor allem viel Rückhand-Slice eingesetzt. Und da sieht Taylor Fritz dann halt schlecht aus, wenn er da zurück leisten muss. Also das ist mir oft aufgefallen. Auch von der Länge her, das Slice dann schlecht. Da hat er teilweise versucht, einen Stoppball zu spielen. Das war aber eher so halbherzig. Also ist fast immer schief gegangen gefühlt.
Er hatte meiner Meinung nach auch überhaupt keine Mittel gegen diesen Rückhandslice. Und der Rückhandslice ist ein effektiver Schlag auf dem Rasen. Das muss man einfach dazu sagen. Er rutscht gut weg, dieser Rückhandslice. Und den hat er wirklich zur Perfektion heute eingesetzt. Und was mir heute aufgefallen ist, sind zwei Dinge. Einmal, was du gesagt hast, dass Fritz überhaupt keine überhaupt keine Mittel hatte, um auf diesen Slice zu reagieren. Er hat sie nur so einfach so zurückgehoben, die Bälle, aber hat gar keine Power dahinter bringen können. Mhm. Und das hat Musetti extrem gut ausgenutzt, ist dann in die Vorhand gegangen und konnte meistens abschließen oder ist nach vorne gegangen. Er hat sehr variabel gespielt. Und die zweite Geschichte ist die, die auch Philipp und ich schon besprochen haben, häufiger besprochen haben und die auch Alexander Zverev zum Beispiel angesprochen hat, wo er gesagt hat, ja, ich bewege mich wahrscheinlich ein bisschen besser als Musetti. Jetzt nicht verletzt, aber wenn er fit ist.
Als Fritz meinst du?
Als Fritz, ja. Mhm. Entschuldigung, als Fritz. Und das hat man heute, finde ich, sehr deutlich gesehen, dass er häufig zu Bällen zu spät kam, dass er
schlecht stand, ja.
Dass er schlecht stand, dass er überlistet worden ist von Musetti, dass er so stand, dass er den Ball nicht richtig zurückbekommen konnte oder nur defensiv zurückbekommen konnte. Und das, finde ich, hat Musetti heute meisterlich verstanden und gemacht.
Ja, der hat sich super bewegt, der Italiener, muss man ganz klar sagen.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Und Lorenzo Musetti ist hier meiner Meinung nach auch verdient in dieses Halbfinale eingezogen. Wir wussten vorher, dass er eine sehr gute Rasensaison hatte. Er hat jetzt 3 Halbfinals erreicht bei Vorbereitungs- und Turnieren und Wimbledon hier auf den Rasen. Vor 2023 hat er ein einziges Rasenmatch, meine ich, gewonnen. Und seit 2023 hat er eine 18-5 Bilanz auf Rasen.
Hm. Und das, obwohl er nicht so einen sonderlich guten ersten Aufschlag hat, ne? Finde ich bemerkenswert.
Nee, den hat er wirklich nicht. Und auch der zweite ist nicht gut. Der zweite ist wirklich nur ein Sicherheitsaufschlag. Aber der Rest des Spiels und gerade auch die Returns von ihm heute gegen Taylor Fritz, das ist eine Statistik, die müssen wir noch einmal ansprechen. Taylor Fritz hat zwischen dem Anfang des dritten Satzes und Mitte des vierten Satzes hat er nicht mal 50% der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen.
Das ist für jemanden, sehr selten für ihn.
Das ist für jemanden, der auch so auf seinen Aufschlag angewiesen ist, ist das eine brutale Statistik.
Mhm.
Da hat Musetti mit dem ersten Aufschlag von Fritz gemacht, was er wollte. Der dritte Satz, 3 von 12 Punkten nach dem ersten Aufschlag.
Oh Gott.
Von Fritz. Das ist eine Statistik, die es ganz selten gibt.
Ja.
Lorenzo Musetti also in diesem Halbfinale gegen Novak Djokovic. Novak Djokovic hat gesagt, er sei fit jetzt nach seiner Knie-OP und er ist dann jetzt ausgeruht, ohne dass er jetzt heute spielen musste. Er trifft auf jemanden wie Lorenzo Musetti, der jetzt ein 5-Satz-Match hinter sich hat, der insgesamt schon 3 5-Satz-Matches hinter sich hat. Gibt es nur den Funken einer Chance für Musetti?
Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Körperlichkeit wird am Ende. Ich glaube, Musetti wird dieser Donnerstag jetzt reichen, um zu regenerieren. Er ist ja auch noch ein paar Jahre jünger als Novak Djokovic. Also das wird nicht der Unterschied sein. Wenn wir nochmal auf den Aufschlag zu sprechen kommen, die beiden vergleichen, da kann halt Novak Djokovic dann doch einige freie Punkte machen. Das ist, glaube ich, dann schon viel wert. Ich glaube schon, dass Musetti Djokovic auch nerven kann. Aber klar, das ist ein Spiel, gefühlt zu 90% wird Novak Djokovic das gewinnen, wenn er keine körperlichen Beschwerden hat, wovon wir jetzt gegen Rune gar nichts mehr gesehen haben, finde ich.
Nein, davon haben wir nichts gesehen und er hat fantastisch gespielt gegen Holger Rune. Und wie gesagt, heute wissen wir nicht, weil er heute nicht antreten musste. Lass uns gerade noch über das andere Halbfinale sprechen, was wir übermorgen sehen werden. Das ist nämlich das Match zwischen Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz hat gegen Tommy Paul gewonnen mit 5-7, 6-4, 6-2, 6-2. Ich war mir vorher sicher, dass wir ein gutes Spiel erleben würden, weil Tommy Paul kann den Ball so unglaublich flach machen und Carlos Alcaraz hat die Möglichkeiten, das Tempo mitzugehen und auch der selber dieses flache Spiel zu spielen. Es war ein richtig gutes Match, man konnte es sich wirklich sehr gut angucken. Aber Carlos Alcaraz hat hier Tommy Paul so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. Das war ab dem dritten Satz war viel Verzweiflung bei Tommy Paul.
Ja, ich bin auch sehr gespannt jetzt auf das Halbfinale. Aber für mich ist es ein 50-50-Spiel, ganz klassisch, weil Medvedev, wie es auf Russisch heißt, der hat auch richtig, richtig gut gespielt gegen Sinner. Auch wenn Sinner natürlich diese Kreislaufprobleme hatte, vielleicht nicht immer im Vollbesitz so seiner Kräfte war, glaube ich, dass Medvedev da jetzt von Runde zu Runde auch so eine Sicherheit bekommen hat hier auf dem Rasen. Und also ich glaube, wir werden nicht nur 3 Sätze sehen bei Alcaraz gegen Medvedev, bin ich mir relativ sicher.
Das glaube ich auch nicht. Medvedev hat mich wirklich überrascht im Spiel gegen Jannik Sinner, weil es ist ja nichts Neues, was wir von ihm da gesehen haben. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, er hat da 60 Mal Surf und Volley gespielt und das ist jetzt was Neues. Aber er hat adaptiert oder er hat sich adaptiert auf diesen Rasen. Und was man gesehen hat dann auch, er ist näher an die Grundlinie gegangen, er hat den Return offensiver genommen, er ist nicht so weit hinter der Grundlinie, er ist nicht aus dem Stadtteil raus, um den Return anzunehmen, sondern er ist wirklich offensiver daran gegangen. Und Jannik Sinner, ja, er hatte Kreislaufprobleme, du hast es gesagt, Und trotzdem hat er aus diesem Match ein sehr spannendes Match gemacht. Und was ich aber wirklich stark finde von Daniil Medvedev, er kann auch auf dem Rasen seine Defensive durchbringen. Er kann auch auf dem Rasen Punkte abschließen und er muss erstmal überwunden werden. Und man muss immer den einen Schlag noch mehr machen, um Daniil Medvedev zu überwinden. Und das finde ich so stark, das finde ich so bemerkenswert, dass der Mann so in der Defensive so gut ist.
Ist er, definitiv. Hat auch eine gute Reichweite natürlich, bewegt sich einfach gut. Ich freue mich schon darauf, auf die vielen Stoppbälle wieder von Alcaraz, weil die wird er garantiert viel einsetzen, weil eben der Russe dann, auch wenn du gesagt hast, er ist jetzt näher an der Grundlinie gewesen, tendenziell ist er natürlich doch das Öfteren mal weiter hinten im Feld zu finden. Und da wird der Spanier natürlich ihn nach vorne locken mit einem Stoppball, in der Hoffnung, dass er da nicht mehr richtig rankommt. Und ich freue mich auf den Touch von Alcaraz, auf das feine Händchen und dann dieses zähe Spiel von Daniil Medvedev.
Ich glaube, es sind zwei Halbfinals, auf die wir uns freuen können.
Auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt gesagt, dass wir am Ende Alcaraz gegen Djokovic als Rematch wiedersehen werden im Finale. Was ist dein Tipp?
Ich sag Medvedev gegen Djokovic.
Ich hätte nichts dagegen. Ja, ich hätte nichts dagegen gegen das Finale. Absolut nicht. Auch bei den Frauen kennen wir die Halbfinalistinnen. Und da haben wir heute zwei Matches erlebt, die ein bisschen unterschiedlich waren. Auf der einen Seite Jelena Rybakina gegen Jelena Svitolina. Und da habe ich gestern schon gedacht, na, ob wir da nicht vielleicht wirklich eine klare Sache erleben werden. Jelena Rybakina hat heute verdammt gut gespielt, hat verdammt gut aufgeschlagen, hat ihre Power genutzt und hat alles ein bisschen besser gekonnt, was Jelena Svitolina konnte. 6:3, 6:2 am Ende. Svitolina vom Anfang an auf verlorenen Posten.
Ja, aber sie lag doch auch mit Break zurück, Rybakina, ne?
Ja.
Zwischenzeitlich, das habe ich doch noch so richtig in Erinnerung. Ja, genau. Aber insgesamt, ja, also die Rybakina fühlt sich auf diesem Center Court einfach so wohl und das ist krass, sie wirkt überhaupt nicht mehr nervös in keiner Situation einfach. Die weiß dann genau, was sie tun muss, auch wenn sie mal dann vielleicht hinten liegt. Ja, die ist richtig abgebrüht jetzt schon. Natürlich mit diesem Wimbledon-Sieg von 2022 im Rücken, glaube ich, spielt es sich doch noch mal leichter. Das weiß sie einfach, dass sie das geschafft hat. Also Svitolina hatte heute nie wirklich eine Chance.
Rybakina hat, glaube ich, auch so ein bisschen ihre Trotzphase so ein bisschen überwunden. Beim French Open war sie ja zwischendurch so ein bisschen mit den Medien hart ins Gericht gegangen. Die haben ihr dann die kalte Schulter gezeigt. In einer Runde hat sie niemand angefordert für eine Pressekonferenz. Und jetzt war es dann so, dass sie eigentlich einen besseren Eindruck machte insgesamt. Ich glaube, ihr geht's gut. Ich glaube, dass ihr Wimbledon extrem gut gefällt. Gut, einer Wimbledon-Siegerin von 2022 ist nicht, wenn es ihr nicht gefallen würde, das wäre dann auch komisch. Aber sie zeigt hier schon wirklich enorm gutes Tennis. Sie musste gegen Laura Siegemund über 3 Sätze und das war der einzige Satz, den sie bis jetzt abgegeben hat.
Sigi, jawohl.
Genau. Und hier 6-3, 6-2 und Svitolina, die ein fantastisches Turnier gespielt hat. Das muss man dann auch mal dazu sagen.
Vor allem unter den Umständen. Das musst du psychisch auch erstmal hinkriegen.
Genau.
Ne?
Hatte keinerlei Chance heute. Es gab am Ende den Handshake. Sie hat, Svitolina hat vorher gesagt, ja, Rybakina hat sich gegen den russischen Tennisverband entschieden. Deswegen kann ich ihr die Hand geben. Und Rybakina steht im Halbfinale. Dort trifft sie auf. Und das ist eine der großen Überraschungen dieses Turniers, Barbora Krejcikova. Und das über eine Grand-Slam-Siegerin zu sagen, ist dann auch was Komisches. Aber Krejcikova hat in dieser Saison ganz wenig Matches gehabt. Zwischen Februar und April hat sie quasi gar nicht gespielt.
Wegen einer Rückenverletzung, lag viele Wochen nur im Bett. Ich habe da nochmal ihre Posts auch gelesen. Also wirklich, die lag einfach im Bett, die konnte nichts machen, ne?
Ja. Kommt jetzt wieder, hatte ein paar Matches, wo sie gut gespielt hat, aber immer wieder noch Rückschläge. Und hier zieht sie das so durch. Und hier hat sie gegen Jelena Ostapenko ihr gesamtes Repertoire gezeigt. Wir wissen, dass Jelena Ostapenko die Spielerin ist, die über Matches entscheidet. Entweder durch Unforced Errors oder durch
Winner.
Klar. Bei Barbora Krejcikova fand ich das heute richtig stark. Ostapenko hatte, meiner Meinung nach, hat sie sich sehr disziplinieren wollen, dass sie gesagt hat, ich kann nicht hier sofort auf den Winner gehen. Ich muss vielleicht auch so ein kleines bisschen mehr machen. Aber Krejcikova hat das meiner Meinung nach meisterlich geschafft, Jelena Ostapenko wirklich nicht in den Rhythmus kommen zu lassen und ihr dann immer wieder Aufgaben zu stellen, sodass sie irgendwann die Geduld verlor und dann der Unforced Error kam, der Ball zu weit war oder dass Krejcikova den Winner gemacht hat. Und damit hat sie die French Open damals gewonnen.
Ja, und es ist einfach toll bei Krejcikova. Und ich glaube, da kommt ihr natürlich ihr Doppelspiel auch irgendwie zugute, dass sie kann so unfassbar gut Winkel spielen, finde ich, und kann auch so gut mal variieren, also gerade auch mit einem Slice dann. oder auch mal einen Stopper. Also die kann echt, sie spielt so variabel. Das hat sie heute auch richtig gut gemacht gegen Ostapenko, keine Frage. Nur insgesamt, glaube ich, hätte sie gern ein bisschen weniger Zeit auf dem Platz heute verbracht, weil sie auch noch das lange, lange Doppel, fast 3 Stunden mit Laura Siegemund gespielt hat. Ne?
Ja, das hat sie heute gehabt, aber es ist ja nicht so, dass sie es nicht kennen würde. Ne? Ich meine, sie hat mit Katerina Siniakova hat sie 9 Grand Slams gewonnen.
Genau, aber ich glaube, in einem Jahr, wo du 2 Monate Klar. raus warst, die Belastung nicht hattest und so. Ja, und es geht da morgen dann direkt weiter, also jetzt am Donnerstag mit den Halbfinals. Deswegen, ja, wenn du da bis irgendwie 20 Uhr abends Ortszeit fast gespielt hast, das ist natürlich dann nicht so ganz super, ne, für den nächsten Tag, wenn du da schon wieder auf dem Center Court ran musst.
73% erste Aufschläge hat Krejcikova drin gehabt, 5 Asse geschlagen und das war dann einfach eine wirklich blitzsaubere Leistung, die wir von Barbora Krejcikova gesehen haben. Die beiden treffen im Halbfinale aufeinander, im anderen Halbfinale. Das haben wir auch noch, können wir auch noch mal gerade kurz drüber sprechen. Da treffen Donna Vekic und Jasmine Paolini aufeinander. Mhm. Donna Vekic hat sich durchgebissen gegen Lulu Sun mit 5-7, 6-4, 6-1. Es sah lange Zeit danach aus, als könnte Lulu Sun ihr Märchen hier weiterschreiben. Aber Donna Vekic hat irgendwann, hat sie Lulu Sun geknackt und konnte dann im dritten Satz sehr klar gewinnen. Und für mich ist die große Story hinter Donna Vekics Halbfinaleinzug, sie hat vor den French Open noch überlegt, mit dem Tennis aufzuhören.
Mhm. Ja, und dann läuft's auf einmal, wenn du diesen Riesendruck nicht mehr hast, ne? Wenn du dir nicht mehr den Riesendruck machst. Und ich habe aber nach diesem Sieg gegen Sun gedacht, die klappt gleich zusammen. Die hat ja, glaube ich, auch echt Kreislaufprobleme. Mhm. Die hat echt, wie Angie Kerber sagen würde, ihr Herz auf den Platz gelassen und alles gegeben. Also absoluter Einsatz von Donna Vekic. Aber ich glaube insgesamt, wenn ich da schon mal eine Prognose abgeben darf, also ich sehe da die Italienerin vorn mit 1,63. Nicht deshalb, aber einfach, weil die so eine unfassbare Energie hat. Und wir haben da schon drüber gesprochen, aber sie hat ja ihr Power-Tennis vom Sandplatz einfach hier auf den Rasen von Wimbledon übertragen und es funktioniert.
Jasmine Paolini hat gestern 6-2, 6-1 ihr Match gegen Emma Navarro gewonnen. Und das war einfach eine absolute Demonstration des Könnens von Jasmine Paolini. Und was mir dann aufgefallen ist, sie spielt das gleiche Tennis wie auf dem Sandplatz. Mhm. Das Schöne für sie aber ist, dass der Ball nicht so hoch abspringt wie auf dem Sandplatz. Sie ist ein Meter, etwas mehr als 1,60 Meter groß.
Ja, und kann das nachempfinden. Das ist sehr praktisch dann auf dem Rasen, glaube ich.
Natürlich, natürlich. Und du hast den Ball so in der Hitting Zone, dass du gar nicht über Schulterhöhe spielen musst, sondern du bekommst den Ball absolut in die Hitting Zone und da knallt dir Jasmine Paolini links und rechts die Winner um die Ohren.
Ja.
Ich bin immer noch sehr traurig, dass das Match gegen Madison Keys nicht zu Ende gebracht worden ist, weil das hätte er es verdient gehabt, war mit eins der besten Matches dieses Turniers bislang. Aber Jasmine Paolini spielt ihr Spiel weiter und hat ein so großes Selbstbewusstsein inzwischen. Das ist der Wahnsinn. Die passt durch keine Tür.
Ja, und ich glaube, dass Jasmine Paolini am Ende die Einzige sein wird, die Rybakina hier schlagen kann in Wimbledon.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Also du glaubst, dass Paolini gegen Rybakina im...
Das ist mein Finaltipp für die Frauen, ja.
Ich glaube es auch, dass sie im Finale spielen werden, gegeneinander spielen werden. Wir werden es in den nächsten Tagen erleben. Morgen, 14.30 Uhr geht es los mit dem Halbfinale zwischen Paolini und Vekic und danach dann Rybakina gegen Krejcikova. Lass uns noch gerade einen kleinen Blick auf die Doppel werfen. Da sind die deutschen Doppel nämlich heute alle ausgeschieden. Hm. Kevin Kravitz, Tim Pütz haben gegen die an 1 gesetzten Marcel Granollers und Horacio Sebastos mit 4-6 und 6-7 verloren. Kevin Kravitz hat keine guten Erinnerungen, Granollers, Sebastos. Die haben damals auch im Halbfinale bei den US Open gegen Kravitz Mies damals noch gewonnen. Die wichtigen Spiele gewinnen Granollers, Sebastos immer gegen Kravitz Pütz. Auch der große Lauf von Konstantin Franzen und Hendrik Jebens ist vorbei. Sie haben heute in 2 Tiebreaks verloren gegen Nils Kapski und Michael Wienes. Nils Kapski, Michael Wienes, das wahrscheinlich formstärkste Doppel hier momentan, haben 2 Vorbereitungsturniere gewonnen bzw. Finale gespielt. Also sind wirklich gut miteinander eingespielt und haben gerade in den Tiebreaks hier exzellent retourniert. Und der Lauf von Franzen Jebens ist vorbei, aber sie haben die meisten Tiebreaks gespielt hier im gesamten Feld und Viertelfinale Wimbledon 100.000 Euro gewonnen. Das ist einfach mal coole Basis für die nächsten Monate.
Ja, die gehen da absolut positiv raus, aber trotzdem irgendwie bitter, wenn wir das Match von heute nochmal angucken. Die haben alle Aufschlagspiele durchgebracht und halt trotzdem verloren. Das ist halt Tennis, wenn es dann im Tiebreak geht. Und ich glaube schon, jetzt heute bei diesem Doppel, so ein bisschen ist es dann vielleicht schon die Erfahrung auch.
Ja, klar. Anfield, also ne? Nils Kapski, Michael Wienes haben alles schon gesehen, ne? Und, ja, und können dann diese Punkte im Tiebreak, diese zwei, drei Returns, die setzen sie einfach dann und dann.
Genau. Und auch von den Zuschauern, klar, da waren auch ein paar deutsche Fans, ja, da, aber gerade Nils Kapski, der wurde ja schon ziemlich angefeiert.
Ja, 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 ganz klar. Und Franzen Jebens haben einfach keinen Zugriff beim Return heute bekommen. Ja. Im Frauendoppel sind Barbora Krejčíková und Laura Siegemund heute ausgeschieden. Du hast es gerade eben gesagt, knapp 3 Stunden gegen Gabi Dubrowski und Aaron Routliff. Aaron Routliff, die zum Beispiel in Paris mit Lulu Sun zusammen Doppel spielen wird und inzwischen eine der 3-4 besten Doppelspielerinnen der Welt ist. Innerhalb eines halben Jahres hat sie so einen Aufstieg hingelegt.
Das wäre so, wenn Neuseeland eine olympische Medaille holt.
Ja, Puerto Rico hat seit 2016 auch eine Tennismedaille, von daher.
Stimmt, ja, also, da war was, Angie.
Ja, Gabi Dubrowski und Aaron Routliff haben heute gewonnen und gerade Siegemund hat heute große Probleme, ihren Aufschlag durchzubringen. Dabrowski und Routliff treffen jetzt auf Caroline Dollarhide und Desiree Krawczyk. Die haben heute gegen Timea Babosch und Irina Kichenok, Nadja und Ludmila Kichenok gewonnen. Und Katerina Siniakova, die ehemalige Doppelpartnerin von
Krejčíková
hat zusammen mit Taylor Townsend das Halbfinale erreicht, hat gegen Nadja Kichenok und Jelena Ostapenko gewonnen. Und die größte Demonstration des Doppelkönnens haben heute Suajie und Elise Mertens abgeliefert. Die durften nämlich heute gegen Coco Gauff und Jessica Pegula antreten und es gab am Ende ein 6-2, 6-1 für Jie Mertens. Ja. Und die beiden haben Gauff Pegula nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.
Ja, für die lief das Turnier jetzt sowohl im Doppel als auch im Einzel nicht wie geplant, nee, für Gauff und Pegula.
Sie werden es bei Olympia wieder versuchen, aber das war heute eine Abreibung, die sie bekommen haben, ja, von Suajie und Elise Mertens. Suajie und Elise Mertens, ich habe sie in Australien und in Paris jeweils einmal in der Pressekonferenz erlebt. Das sind, die, da geht dann schon die Sonne auf. Also ja, auch selbst in Pressekonferenzen.
Die mögen sich auch sehr.
Ja, ne? Total. Und sind die an eins gesetzten. Also das Doppelfeld bei den Frauen ist wirklich noch zusammengeblieben und da spielen jetzt 4 wirklich großartige Doppel miteinander. Und um den Titel, am Samstag gibt es ja Herren- und Frauen-Doppelfinale und das Frauen-Einzelfinale. Schauen wir nochmal auf den Zeitplan von morgen. Wir werden natürlich morgen die beiden Halbfinals im Vordergrund haben bei den Frauen. Dort spielt als erstes Donna Vekic gegen Jasmine Paolini und danach Elena Rybakina gegen Barbora Krejčíková. Ina, vielen Dank für deine Unterstützung, vielen Dank für deine Hilfe.
Sehr gerne. Einen guten Tag euch allen.
Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und in dieser Woche habe ich auch ein bisschen bei Threads gemacht. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.